Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Ein Bombenanschlag. In Malta schreckte 2017 die ganze Europäische Union auf.
Ihr war bewusst, dass sie gefährdet ist, weil sie die einzige Journalistin ist, die derart schonungslos aufgeklärt hat. Der Mord an dieser mutigen Journalistin muss dafür sorgen, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, dass hier ein Land in der EU eigentlich eher nach Putins Russland aussieht als nach der Rechtsstaatlichkeit, die wir in der Europäischen Union erwarten dürfen.
So hat es der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold direkt nach dem Anschlag auf Daphne Caruana Galizia bei uns im Programm erzählt. Die maltesische Journalistin wurde am 16. Oktober 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt, nachdem sie mithilfe der Panama Papers Korruption in den obersten Regierungsebenen von Malta enthüllt hatte. Es geht auch um Geldwäsche, um Kriminalität. Die Aufklärung der Hintergründe läuft nun endlich an. 2,5 Jahre nach dem Mord mussten viele Minister zurücktreten, inklusive des Regierungschefs. Der Neue soll nun schonungslos aufklären. Das erhofft sich nicht nur die Familie der Journalistin, die Jan-Christoph Kitzler auf der beliebten Touristeninsel getroffen hat, die nach außen fast unverändert erscheint in diesen Tagen, obwohl doch so viel in Bewegung ist.
Wenn man dieser Tage nach Malta reist, scheint auf den ersten Blick alles normal. Auch in diesem Februar haben sie wieder das St. Paulsfest gefeiert. Vor fast 2000 Jahren soll der heilige Paulus auf dem Weg nach Rom in Malta Schiffbruch erlitten haben. Einen Schiffbruch ganz anderer Art erlebt gerade das politische Malta. Minister sind zurückgetreten, hohe Beamte und schließlich auch Joseph Muscat und damit der Premierminister, der für den wirtschaftlichen Aufstieg Maltas der letzten Jahre steht. Von seinem Nachfolger und Parteikollegen von der Labour-Partei Robert Abela darf man nach seiner Antrittsrede keine große Kursänderung erwarten.
Von morgen an werden wir für Gelassenheit und Kontinuität sorgen. Wir arbeiten weiter an den guten Dingen, die in den letzten 7 Jahren passiert sind. Wir sollten stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Ein kurzer Zeitraum nur, aber wir haben mehr erreicht als andere in über 25 Jahren. Aber das reicht nicht. Wir sind erst auf halbem Weg. Mehr muss passieren.
Fast klingt es so, als wäre nichts gewesen, als wäre nicht Daphne Caruana Galizia, die Journalistin, am 16. Oktober 2017 ermordet worden, als wäre nicht gerade ein gewaltiger Korruptionsskandal aufgeflogen. Alles begann im November, als Melvin Teuma verhaftet wurde, ein Taxifahrer, dem auch Europol auf die Schliche gekommen war, weil er im großen Stil illegale Wettgeschäfte machte. Doch der Mann hatte noch mehr zu erzählen. Simon Busuttil war mal Oppositionsführer in Malta, also Chef der nationalistischen Partei. Gerade packt er seine Koffer, er wird Generalsekretär der Europäischen Volkspartei in Brüssel. In Malta hat er einen guten Ruf, auch wenn er als etwas weich gilt, nimmt man ihm ab, dass er den Kampf gegen die Korruption aufgenommen hat. Und dann kam die Verhaftung von Melvin Teuma.
The moment he was arrested, he asked for his lawyer.
Als er verhaftet wurde, hat er nach einem Anwalt gefragt.
And he asked for me.
Und er wollte mich als Anwalt.
I am a lawyer, but I do not do criminal law.
Ich bin Anwalt, aber ich mache kein Strafrecht. Ich kenne mich im Europarecht aus. Als er also nach mir als sein Anwalt fragte und die Polizei mich kontaktieren musste, weil das Verhör nicht beginnen konnte, bis ich da war, da habe ich sofort verstanden und die Polizei auch, dass er die ganze Geschichte erzählen will.
I immediately understood. But so did the police, that he will say the whole story.
Am Ende hat Busuttil das Mandat abgelehnt, der Taxifahrer hat trotzdem ausgepackt. Die ganze Geschichte hat mit Jorgen Pfennig zu tun, einem Geschäftsmann mit besten Beziehungen zur Regierung. Er soll Konrad Mizzi, den ehemaligen Wirtschafts- und Tourismusminister, und Keith Scambry, den ehemaligen Stabschef von Joseph Muscat, über Briefkastenfirmen in Panama geschmiert haben. Und Jürgen Pfennig soll über den Taxifahrer als Mittelsmann den Auftrag zum Mord an Daphne Caruana Galizia gegeben haben. Die drei mutmaßlichen Täter, die die Bombe unter dem Autositz der Journalistin gezündet haben, sind in Haft. Aber erst die Verhaftung des Taxifahrers brachte etwas ins Rollen, sagt Oppositionspolitiker Simon Busuttil.
And suddenly, The earthquake happened.
Und plötzlich war das Erdbeben da.
He exposed Jürgen Fenech.
Er beschuldigte Jürgen Fenech. Jürgen Fenech beschuldigte Keith Scambry. Jürgen Fenech wurde wegen Mordes angeklagt. Den Rest kennen wir. Keith Scambry trat zurück. Konrad Mitzi trat zurück. Und dann Joseph Muscat.
Joseph Muscat resigned.
Für Malta, das kleinste EU-Land, in dem sich seit Jahrzehnten nur zwei Parteien die Macht teilen, war der Rücktritt von Joseph Muscat ein großer Einschnitt. Inzwischen dürfte auch dem Letzten dort klar sein, dass das politische System schwere Mängel hat. Simon Busuttil von der nationalistischen Partei hat einen Verdacht, die, die hinter dem Mord standen, hatten in den letzten Jahren auch Malta unter Kontrolle.
Now everyone knows that we weren't exaggerating. On the contrary, it was worse.
Jetzt weiß jeder, dass wir nicht übertrieben haben. Im Gegenteil, es war schlimmer, als wir gedacht haben. Ich habe schon immer gedacht, dass sie korrupt sind und zurücktreten müssen. Ich hatte immer den Verdacht, dass es da eine politische Verbindung zu Daphnes Ermordung geben müsste. Aber nicht, dass es da eine direkte Verbindung gab.
Oh mein Gott.
Mein Gott.
Maltas Hauptstadt Valletta ist eine alte Festung des Malteserordens. Jetzt hat sich hier die neue Regierung unter Robert Abela eingegraben und versucht, aus der Verteidigung heraus für Vertrauen zu werben. Der Ferist Bartolo ist dafür ziemlich gut geeignet, ein älterer, vornehmer Herr, der Joseph Muscat immer wieder öffentlich kritisiert hat. Regierungsämter hat ihm das trotzdem eingetragen, jetzt ist er Maltas Außenminister. Er wirbt für Veränderungen der Verfassung und bei den Institutionen. Er will Wirtschaftskriminalität besser verfolgen. Dabei verdankt Malta einen Teil seines Erfolges in den letzten Jahren, das kontinuierliche Wachstum, auch undurchsichtigen Finanzdienstleistungen und dem großen Geschäft mit Online-Wetten. Aber trotzdem sagt der Außenminister, müsse aufgeklärt werden, was passiert ist.
And I would say that the future, not simply the reputation.
Die Zukunft, nicht einfach nur der gute Ruf unserer Wirtschaft, hängt davon ab. Wenn wir als Hochrisikoland wahrgenommen werden, verlieren wir unsere Attraktivität und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Dann ist es schwerer, in Malta Geschäfte zu machen. Es ist also in unserem Interesse.
Und dann hat Evarist Bartolo auch noch einen Grund für die Korruption, für das offensichtlich kranke politische System in Malta, die Größe.
We were told that small is beautiful. Yes, small is beautiful, but small can also be dangerous.
Uns wurde gesagt, klein ist schön, aber klein kann auch gefährlich sein. In einer kleinen Gesellschaft wie Malta können persönliche Netzwerke und Beziehungen stärker sein als die Institutionen. Um einen Rechtsstaat zu haben und keinen Freundesstaat oder Familienstaat, braucht man funktionierende Institutionen und integre Menschen.
Institutions, you need people of integrity.
Die neue Regierung beschreitet diesen Weg eher in homöopathischen Dosen. Bisher werden nahezu alle Ämter, auch die Richter, direkt von der Regierung ernannt. Die Polizei hat sich in den letzten Jahren bei der Aufklärung des Mordes an der Journalistin Caruana Galizia sehr zurückgehalten. Es muss sich also etwas ändern, sagt Außenminister Bartolo.
Ich würde sagen, dass das eine steile Lernkurve für uns war. Ich sage das nicht als Entschuldigung, aber ich versuche zu verstehen, wie ein kleines Land globalisiert wird. Das gehört dazu. Wichtig ist, dass wir lernen und die notwendigen Schritte tun. Wir werden daran gemessen, ob wir das tun und ob unsere Maßnahmen effektiv sind.
Das kleine Malta mit noch nicht einmal 500.000 Einwohnern. Der Weg zu Manuel de Lia führt durch enge Gassen. Selbst der Taxifahrer hat Probleme, den Ort zu finden. Manuel de Lia hat Kameras installiert zur Sicherheit. Der große Mann mit dem üppigen Vollbart ist eine seltsame Mischung. Investigativjournalist, Aktivist. Er war auch mal Politiker, aber diese Zeiten sind vorbei. Man merkt ihm das nicht an, aber Manuel de Lia lebt gefährlich, seit er den Finger in die Wunde legt, seit er versucht, die Arbeit von Daphne Caruana Galizia fortzusetzen.
There are three layers to this murder. The assassins, the three that were arrested 2 years ago.
Es gibt drei Ebenen in diesem Mordfall. Erstens, die drei Mörder, die vor 2 Jahren verhaftet wurden. Zweitens, der Mittelsmann, der Taxifahrer Melvin Teuma, der gegen sie ausgesagt hat und gegen Jürgen Fenech. Und drittens, Jürgen Fenech selbst. Aber Beide, Fennec und Teuma, sprechen über ihre Verbindungen zur Regierung. Melvin Teuma sagt zum Beispiel, dass er in der Woche, nachdem Fennec ihm den Auftrag gegeben hat, Daphnes Ermordung zu planen, von Keith Scambry in das Büro des Ministerpräsidenten eingeladen wurde, dass er dort Geld bekommen hat und von der Arbeit freigestellt wurde. Für mich ist das eine Zeugenaussage.
Manuel Delia hat seine ganz eigene Theorie, warum im letzten November der Stein ins Rollen kam. An die zufällige Verhaftung des Taxifahrers und Mittelsmanns will er nicht glauben. Der Druck kam von außen. Aus den USA, von Europol und von der EU. Denn ein Regierungschef Muscat schien auf einmal untragbar.
Because the question was being asked, how is a European Union viable if one of its governors?
Die Frage war, wie kann es sein, dass ein Regierungschef der EU und damit ein Teil der europäischen Infrastruktur unter Mordverdacht steht oder zumindest an einem Mord beteiligt ist oder wenigstens an der Vertuschung eines Mordfalls? Nicht einmal Viktor Orbán hat diese Linie überschritten.
I don't think Viktor Orbán crossed.
Und so kam auch Jürgen Fennig ins Gefängnis. Der Geschäftsmann mit besten Beziehungen zur Regierung wollte gerade mit seiner Yacht fliehen, als die Polizei zuschlug. Spätestens da muss Joseph Muscat klar geworden sein, dass Vertuschung nicht mehr funktioniert.
But when Jürgen Fennig was arrested,
als Jürgen Fennig verhaftet wurde, hat sich das Blatt gewendet. Viele Menschen, auch von der Labour-Partei, haben sich gesagt, dann hat Daphne wohl doch nicht gelogen, als sie über die Beziehungen zwischen Jürgen Fennig, Keith Scambry und Konrad Mitzi geschrieben hat. Es war wahr, was sie geschrieben hat, und diese Wahrheit hat sie getötet. Und das war der Moment, als Joseph Muscats Regierung zum Einsturz gebracht wurde.
And really, that moment brought about the collapse of Joseph Muscats government.
Das Problem ist nur, außer den mutmaßlichen Mördern und Jürgen Fennig, dem Geschäftsmann, dem Daphne Caruana Galizia zu gefährlich wurde, ist niemand in Haft. Der Taxifahrer, der mutmaßlich alles arrangiert hat, ist von Joseph Muscat persönlich begnadigt worden. Keith Scambry ist auf freiem Fuß. Konrad Mitzi, der auch eine Briefkastenfirma in Panama hatte, sitzt noch im Parlament und vertritt Malta neuerdings bei der OSZE. Manuel Delia aber will ohnehin mehr erreichen als Politikerrücktritte.
It cannot be just about resignations. Okay, they're going.
Es kann nicht nur um Rücktritte gehen.
You know, they stole money, they set up Panama, maybe they killed a journalist, it doesn't matter.
Okay, sie sind weg, sie haben Geld gestohlen, sie hatten Briefkastenfirmen in Panama, sie haben eine Journalistin getötet und jetzt schlagen wir eine neue Seite auf. Nein. Was passieren muss, ist, dass sie keinen Ausweg haben, wenn die Öffentlichkeit sie im Blick hat. Das ist alles, was wir haben. Das ist die Vorherrschaft des Politischen.
It's a political hegemony.
Es ist schwer zu sagen, wer hier am meisten leidet. Matthew Caruana Galizia jedenfalls hat schon viel gelitten und er leidet immer noch. Er hörte die Bombe, er fand seine zerfetzte Mutter. Jetzt kämpft er für Gerechtigkeit, zusammen mit seiner Familie, seinem Bruder, seinem Vater. Das ist wie ein privater Krieg, sagt er.
My family found out about the middleman beginning of 2019.
Meine Familie hat Anfang 2019 herausgefunden, dass es einen Mittelsmann gibt. Die Regierung, Europol, die Polizei, sie alle wussten schon Anfang 2018, dass es ihn gibt. Aber fast 2 Jahre haben sie nichts unternommen. Sie wussten, dass er ein großes illegales Wettgeschäft am Laufen hatte, dass er in großem Stil Geldwäsche betrieb, dass er ein Freund von Jürgen Fennig war und vielleicht noch von korrupten Polizeibeamten. Aber sie haben nichts unternommen.
Die Regierung habe über 2 Jahre lang so getan, als würden sie jeden Stein umdrehen. Stattdessen sei wenig passiert. Neulich erst ist ein führender Polizeibeamter zurückgetreten, der mit Jürgen Fennig auf Reisen war. Die Akten lagen in irgendwelchen Amtsstuben, die Justiz war einfach nur langsam. Und trotzdem glaubt Matthew, Daphnes Sohn, noch an den Rechtsstaat.
I am not them. I don't believe in using violence.
Ich bin nicht wie Sie. Ich will nicht Gewalt anwenden. Ich will die Instrumente des Rechts, der Demokratie anwenden. Wir müssen zeigen, dass das geht, dass man die Instrumente des Rechtsstaates nutzen kann, um Gerechtigkeit zu erhalten. Wir haben die Verantwortung zu zeigen, dass das möglich ist.
Unterstützung wäre gut gewesen, zum Beispiel von der EU. Aber dort ließ man Joseph Muscat weiter Gipfeltreffen ausrichten. Malta passte einigen in Europa vielleicht auch gut ins Konzept, meint Matthew Caruana Galizia. Der Preis? Egal.
It is actually giving taxpayer funding to the very projects for which my mother had to be murdered.
Die EU investiert Steuergelder in Projekte, wegen denen meine Mutter ermordet wurde. Die EU investiert zum Beispiel Steuergelder in eine Gaspipeline von Aserbaidschan nach Malta und nach Südeuropa. Dieses Geschäft, dieser Plan ist so dumm, so wirtschaftlich irrational, so wenig umweltfreundlich, dass Korruption nötig war, um das durchzusetzen. Meine Mutter gehörte zu denen, die die Korruption aufgedeckt haben. Und die Leute, die hinter dem Pipeline-Projekt standen, Jürgen Fennig eingeschlossen, mussten meine Mutter umbringen.
Gerichtsfest ist diese Aussage nicht, aber Daphnes Sohn arbeitet daran, dass sie es wird. Immer wieder hat er darüber nachgedacht, Malta zu verlassen, aber dann sind da die Gerichtsverfahren, die Termine mit den Anwälten und mit seiner Familie. Sie müssen ihren Kampf hier kämpfen. Hoffnung in den neuen Ministerpräsidenten hat er kaum.
Robert Abela is a man of the rotten system. He is a former advisor to Joseph Muscat.
Robert Abela ist ein Mann des kaputten Systems. Er war ein Berater von Joseph Muscat. Er hat ihm möglicherweise zu schlimmen Dingen geraten. Jetzt ist er Premierminister. Er muss ein paar Dinge lösen. Wenn ich wetten müsste, ob er das schafft, würde ich sagen, nein. Aber wir geben ihm eine Chance und sagen, du musst das schaffen. Gib alles.
Do your best.
Es gibt einen Ort in Valletta, der jedem, der hier vorbeikommt, ins Gesicht springt. Eigentlich ist das ein Denkmal, das an die sogenannte große Belagerung Maltas durch die osmanische Flotte erinnert. Auf den Stufen liegen jetzt Bilder von Daphne Caruana Galizia, Kerzen, Spruchbänder. Der Ort ist gut gewählt, gegenüber ist der Gerichtshof.
Das ist einfach passiert. Es war nicht geplant. Da kamen ein paar Kinder der Schule, auf die Daphnes Kinder gingen, nach Valletta, um ihre Trauer und ihre Wut über das, was passiert war, zu zeigen. Sie haben Blumen und Kerzen gebracht. Und das hier ist der logische Platz, wo man sie ablegt. Es ist gegenüber vom Gericht. Das ist der perfekte Ort. Das ist spontan passiert.
So that happened spontaneously.
Ann DeMarco ist fast jeden Tag hier. Zusammen mit 17 anderen hat sie Occupy Justice gegründet. Wir sind nur ein paar wütende Frauen, sagt sie. Aber sie halten die Regierung ganz schön in Atem. Jeden Monat gibt es hier mindestens eine große Gedenkveranstaltung. Die Regierung hat mit allen Tricks versucht, diesen Erinnerungsort zu entfernen. Vor ein paar Wochen schließlich hat ein Gericht entschieden, die Kerzen und die Bilder, sie dürfen bleiben.
If the spotlight remains as it is on Malta and on Daphne.
Wenn Malta und Daphne weiterhin die Aufmerksamkeit haben, dann glaube ich, dass wir es vielleicht schaffen können. Die internationalen NGOs, die Medien und die Familie haben den Ausschlag gegeben. Wir werden das irgendwie schaffen. Ob es ausreicht im Sinne, dass Malta gut regiert wird, das wird lange brauchen. Aber ich hoffe, dass Occupy Justice da bleibt und alle Regierenden daran erinnert, dass wir sie im Auge haben.
Whoever's in government, that we're keeping an eye on them.
Es hat sich etwas verändert in Malta. Wo früher Schweigen herrschte, wenn man nach Daphne fragte, fangen jetzt die Menschen an zu sprechen. Und den Ausschlag geben, ein verhafteter Taxifahrer und ein korrupter Unternehmer, sagt Paula Fleury-Soler, eine Mitstreiterin bei Occupy Justice.
Die Leute hatten Angst, weil Malta so klein ist. Jeder kennt jeden. Einige haben Nachteile im Job gehabt. Sie werden nicht befördert. Ich kenne Leute, denen gesagt wurde, wir haben dich bei den Gedenkveranstaltungen gesehen. Geh da nicht mehr hin. Solche Sachen passieren. Aber endlich sind die Leute aufgewacht und haben eingesehen, dass das nicht so weitergehen kann.
Aber ob sich nun wirklich etwas ändert? Die, die an Daphne Caruana Galizias Arbeit erinnern, haben die Sorge, die neue Regierung könnte Maltas Bevölkerung zu sehr besänftigen. Mit kleinen Zugeständnissen, ohne die großen Themen anzugehen. Dabei ist das, was geschehen muss, eigentlich ganz einfach, sagt Simon Busuttil, der auf dem Sprung nach Brüssel ist.
Our country still needs to deliver justice.
Unser Land muss immer noch für Gerechtigkeit sorgen. Jürgen Fennig anzuklagen, reicht nicht aus. Wenn es ernsthafte Anschuldigungen gibt, dass er Deals mit dem Stabschef des Premierministers machte. Unser Land muss klar gegenüber Europa, der Welt und vor allem gegenüber uns Maltesern die Botschaft aussenden, auch wenn du eine mächtige Person bist, kannst du strafrechtlich verfolgt werden, wenn du etwas verbrochen hast.
You can be prosecuted if you committed a crime.
So sollte es sein in einem Rechtsstaat. In Malta müssen das Oppositionspolitiker, wie gehört, noch fordern. Von der Regierung, die weiterhin im Amt ist. Und das erscheint ja von hier aus Deutschland sehr sonderbar, dass diese Partei weiter regiert. Also ist Jan-Christoph Kitzler zu uns ins Studio gekommen. Sie waren als Reporter 2013 das erste Mal in Malta, als Joseph Muscat gerade mit seiner Labour-Partei an die Macht kam. Warum regiert diese Partei bis heute, trotz der Korruptionsskandale, von denen wir gehört haben, trotz des Mordes?
Man muss die Vorgeschichte wissen. Davor haben 25 Jahre lang die Nationalisten regiert. Die haben natürlich auch ihre Erfolge. Die haben Malta zum Beispiel unabhängig gemacht. Die haben Malta in die EU geführt. Die haben Malta sozusagen zum Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft auch gemacht. Das ist sozusagen Erfolg. Aber da gab es natürlich auch eine gewisse Müdigkeit halt. Und das hat dann sozusagen der Labour-Partei zum Sieg verholfen damals. Und da muss man einfach sagen, die betreiben eine sehr gute Klientelpolitik. Die sind sehr erfolgreich, was die Wirtschaftsförderung angeht. Malta hat seitdem ein ganz rasantes Wirtschaftswachstum hingelegt, hat auch alle Krisen gut überstanden. Das heißt, viele Menschen profitieren direkt von der Politik dieser Parteien, weil in Malta alles über persönliche Beziehungen läuft, ist da die direkte Abhängigkeit von dieser Partei sehr, sehr groß und das erklärt auch zum Teil den Erfolg.
Wie ist dieses wirtschaftliche Geflecht in Malta zu verstehen? Wo gab es diesen Aufstieg?
Na, man hat ganz klar einen Strukturwandel eingeleitet. Man hat ganz klar auf digitale Themen gesetzt. Früher war das ein Handelsort, Fischerei war wichtig und solche Dinge. Jetzt inzwischen setzt man auf Online-Wetten, auf Online-Spiele. Man setzt auf Finanzdienstleistungen, die auch online abgewickelt werden. Da haben große internationale Konzerne haben ihre Basis dort. Das wird angelockt auch durch sehr günstige Steuersätze. Man hat auch dafür gesorgt zum Beispiel, dass entsprechende Leute dort ausgebildet werden, dass auch fachliche Expertise da ist. Das zieht aber natürlich auch einen ganzen Rattenschwanz von windigen Leuten an. Immer wieder in Italien, das habe ich auch in meiner Zeit in Rom erlebt, ist es so, dass Mafia-Clans angelockt werden, die sozusagen auch ihre Wettgeschäfte dort über Malta abwickeln, dass dieser Ort auch zur Geldwäsche genutzt wird. Auch das ist eben Teil dieses Geschäftsmodells.
Und in diesen Strukturwandel nach 3 Jahren kommen eben diese Panama Papers 2016. Die haben offenbart, dass eben viele Offshore-Konten zur Steuervermeidung von vielen Mächtigen auf der Welt eben dort in Panama sind. Daphne Caruana Galizia wertet diese Dokumente aus für Malta, findet Verbindungen in die Regierung. Lässt sich jetzt im Nachhinein sagen, dass das der Grund war für ihre Ermordung?
Also das war sicherlich der Anfang. Also da hat es den großen Aufschrei auch in Malta gegeben. Das war der Anfang, wo eigentlich die Öffentlichkeit gemerkt hat, hier ist wirklich an Korruption etwas, was über alle Maßen sozusagen hinausgeht. Es geht um mehrere Konten. Da sind Minister beteiligt, zum Beispiel Konrad Mizzi, der in dem Stück auch vorkommt, oder Keith Scambry. Das waren wichtige Leute. Scambry war der Stabschef von Muscat. Der hat sozusagen an vorderster Front für ihn gearbeitet und der hat offenbar eben dieses Konto eröffnet, um Gelder abzuzweigen. Das war der Anfang, aber Daphne Caruana Galizia hat dann auch andere Dinge noch aufgedeckt, zum Beispiel ein Skandal um Korruption rund um Krankenhäuser oder eben ein Thema, eine Pipeline von Aserbaidschan, die nach Malta und Südeuropa führen wollte, wo eben offenbar auch Korruption nötig war und die Leute, die da eben so versucht haben, diese Geschäfte durchzudrücken, denen wurde Caruana Galizia zu gefährlich.
Und zentraler Mann in diesem ganzen Spiel ist eben Jorgen Fennek, dem eben Caruana Galizia gefährlich wurde. Wer ist dieser Geschäftsmann?
Das ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, noch relativ jung eigentlich, der aber in jungen Jahren es schon geschafft hat, ziemlich groß einzusteigen, eben mit solchen Geschäften wie dieser Gaspipeline. Der wird begünstigt durch beste Beziehungen eben in die Vorzimmer der Macht. Also der hat besten Draht gehabt, direkt zum Büro des Stabschefs von Joseph Muscat. Der hat auch mit der Politik viele Dinge eingefädelt und er dachte wohl, dass er damit eben durchkommt. Dass die Verhaftung dieses Mannes, der sitzt ja im Gefängnis als einer der wenigen halt jetzt in diesem Korruptionsskandal, die hat dann wirklich auch den Stein ins Rollen gebracht. Er hat ausgepackt, er hat über seine Nähe zu Scambry gesprochen, zu Konrad Mizzi auch. Da sind sozusagen auch Geldflüsse rekonstruiert worden. Und das hat dann wirklich auch den Ausschlag gegeben zu dieser politischen, tiefen politischen Krise, in der Malta eigentlich immer noch steckt.
Ist jetzt der Schluss aus dem Ganzen, dass eben Fennek und die drei ausführenden Männer die einzigen sind, die jetzt die Schuldigen sind?
Nein, bei weitem nicht. Nein. Es gab sozusagen von 2 Ministern Konten, zum Beispiel in Panama, ein 3. Konto, da ist die Herkunft noch ungeklärt. Das ist unklar. Auch die Finanzströme sind noch nicht genau rekonstruiert. Also vieles weiß man noch nicht. Auch gerade die Verstrickung der Politik weiß man noch nicht. Man kann Joseph Muscat selbst auch noch nicht direkt eine Verstrickung nachweisen. Man geht nur davon aus. Aber wichtig ist, dass eben jetzt die Justiz des Landes tatsächlich mal scharfe Zähne zeigt, dass die Polizei wirklich mal ermittelt. Bisher war eben auch wegen dieser Abhängigkeit dort der gelang, wirklich dieses Verfahren in Gang zu bringen und in Gang zu halten und tatsächlich auch immer wieder neue Beweise zu ermitteln, war sie nicht besonders ausgeprägt. Bisher kam der Druck vor allem von außen und das hat Malta letztendlich vielleicht geholfen, dass da jetzt wirklich etwas in Gang kommt, was wirklich in Richtung Aufarbeitung geht.
Das heißt, wir werden da noch viel mehr erleben. Vielen Dank, Jan-Christoph Kitzler, mit dem Stand der Ermittlungen in Malta 2,5 Jahre nach dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia. Ich bin André Zanto und morgen hier im Weltzeit-Podcast schauen wir auf die neue riesige Kohlemine in Australien, die auch mit Hilfe des deutschen Siemens-Konzerns ausgebeutet werden soll.